Wie bin ich auf Barmherzigkeit gekommen? Das hat einen persönlichen Hintergrund. In einem Glaubensseminar hatten wir die Aufgabe, einmal drei Worte für uns zu finden, die für uns wichtig sind, für je uns mitwirkende, mitbeteiligte persönlich. Und da habe ich drei Worte für mich gefunden und oder beschrieben, die für mein Leben eine Bedeutung hatten. Klarheit, Wahrheit und Barmherzigkeit. Gottes Klarheit, die leuchtete über den Feldern von Bethlehem, den Hirten. Gottes Wahrheit, in der ich mich selbst erkennen kann, so wie ich bin, und die immer wieder deutlich macht, wo mein Weg wahrhaftig sein kann, und Gottes Barmherzigkeit, Barmherzigkeit gegenüber mir selbst, meinen Forderungen an mich selbst, meinen Zielen, Barmherzigkeit gegenüber meinem Mitmenschen, meinem Nächsten und Barmherzigkeit in meiner Verkündigung. Und ein Stück weit hoffe ich, dass etwas von dieser Barmherzigkeit auch im Ton der Verkündigung deutlich wird. Ich habe einen Abschnitt aus dem Römerbrief des Apostels Paulus im 9. Kapitel. Da geht es um Gottes, da geht es um Barmherzigkeit. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir: Warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: Warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Liebe Gemeinde in Jesus Christus, so viele Male das Wort Erbarmen, ein altes Wort in einem alten Text. Wann haben Sie das letzte Mal dieses Wort im Alltag, in Ihrer Sprache gebraucht? Erbarmen, Barmherzigkeit. Brauchen wir das Wort überhaupt noch? Machen wir uns damit lächerlich? Ist das eine Sprache, die nur noch kirchliche Insider verstehen? Ich erinnere mich an einen Aufsatz von dem russisch-sowjetischen Dichter Daniel Granin 1987 in der Sinn und Form, die meine Frau und ich damals abonniert hatten, über Barmherzigkeit. Ein Aufsatz, der zuerst in der Sowjetunion erschien, 1986. Barmherzigkeit, damals für die Machthaber dort ein Unwort, ein Wort von gestern, wenn nicht von vorgestern. Doch Granin macht das Vergessen dessen, was Barmherzigkeit meint, dafür verantwortlich, dass damals die kommunistische Gesellschaft an ihrem eigenen humanistischen Anspruch scheitert. Dass die niemals aufgearbeitete Gewalt, Verherrlichung unter Stalin, die massenhafte Verfolgung und Tötung die Gesellschaft zersetzen und von innen auflösen würde. Mitleid mit den Festgenommenen war verboten, Nachsicht mit den Opfern verpönt. Die Menschen wurden gezwungen, erbarmungslose Urteile gutzuheißen. Was würde Granin heute in Russland über die Spätauswirkungen des Stalinismus schreiben? Was würde er vielleicht auch uns schreiben? In der Bibel gehört die Rede von der Barmherzigkeit zum absoluten Kernbestand. Paulus, der Apostel und geborene Jude, schließt mit seinem Plädoyer für Barmherzigkeit im Römerbrief unmittelbar daran an. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, so freut sich der Beter des 23. Psalms. Die Barmherzigkeit Gottes hat noch kein Ende. Sie ist jeden Tag neu, bekennt Jeremia, der Prophet. Die Rede von der Barmherzigkeit nimmt zuerst die Rede von der Barmherzigkeit Gottes in den Blick. Der barmherzige und gnädige Gott, so wird Jahwe im Volk Israel und im Alten, im Ersten Testament genannt. Und oft passiert das in einem Zusammenhang, wo von unerwarteter Rettung und gnädiger Führung erzählt wird. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das ist die Auskunft an Mose, nachdem die Kinder Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten gezogen sind, unter völlig unerwarteten Zeichen und Wundern. Wenn Paulus Gottes Barmherzigkeit preist, dann muss er unbedingt auf dieses Urdatum Israels vor 3000 Jahren zurückgehen. Aber weil Gott nicht anders als der Barmherzige vorgestellt werden kann, ist auch der Mensch gerufen, Barmherzigkeit als Teil eines guten Lebens zu entdecken. Erbarmen, das ist im biblischen Zusammenhang etwas ganz und gar Unverrechenbares, Unkäufliches. Zuwendung ganz und gar ohne Vorbedingungen, ohne Ansehen der Person. Sie kann mit nichts gegengerechnet werden. Im hebräischen Denken ist das Erbarmen, der körperliche Sitz des Erbarmens, im Bauchraum angesiedelt, lokalisiert. Und wir wissen, wie empfindlich der Magen ist, wie einem etwas auf den Magen schlagen kann, wie einem etwas Bewegendes an die Nieren gehen kann. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, ruft der blinde Bartimäus, der nichts kann und nichts gilt. Und wenn Jesus sich des Menschen erbarmt, dann dreht sich in ihm alles um und um, wie man das Wort Erbarmen hier im Griechischen übersetzen könnte. Vom barmherzigen Samariter erzählt Jesus, vom Helfer, der hilft, weil der Anblick des Geschlagenen und Verletzten ihm Bauchschmerzen macht. Erbarmen kann von Sachen, Umständen, Gründen und Erwägungen ganz absehen. Es ist etwas ganz gar organisch-seelisches. Barmherzigkeit kommt ganz aus dem Inneren, wo Mitleidsfähigkeit und Güte und Freundlichkeit und wohl auch so etwas Altertümliches wie Gewissen ihren Sitz haben. Und es scheint so, als ob diese Eigenschaft in unseren Tagen eben mit dem Verlust des Wortes auch nur wenig Anhänger hat. Aber vielleicht scheint es auch nur so. Wenn man wissen will, wovon sich Menschen heute anrühren lassen, dann muss man sich ihre Filme anschauen. Vor einigen Wochen hat die ARD den Film Der Prediger gezeigt. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den auch gesehen hat. Ein zu lebenslanger Haft Verurteilter, er ist für den kaltblütigen Mord an seiner Freundin ins Gefängnis gekommen. Dieser Verurteilte findet in der Haft zu Gott und will Theologie studieren. Und für diese Entscheidung erbittet er den Segen der Kirche, hier der katholischen. Darf ein Mörder Priester werden? Hat er ein Anrecht auf Vergebung? Die Vertreter der Institution Kirche tun sich schwer. Das ist der Plot für diesen Film. Ausgerechnet die Kirche, die Vergebung und Annahme des Sünders predigt, tut sich nun aber schwer mit der Situation, einen verurteilten Mörder zu begnadigen, ihn zu vergeben. Gegen den Bischof und seinen Referenten steht Gefängnispfarrer Klaus Spöri mit seinem Glauben nahe an der Bibel. Er sagt einen Satz, der so etwas wie sein Glaubensbekenntnis ist, der sein Leben unter den Inhaftierten prägte. Liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am meisten. Was Menschen wirklich brauchen, wovon sie in der Mitte ihres Seins leben, zeigt sich, wenn materielle Annehmlichkeiten und alltägliche Lebensfassaden fallen, wenn gewohnter Halt uns aus den Händen genommen wird, unser Laufen und Wollen jäh gestoppt wird. Liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am meisten. Das lässt sich für mich unmittelbar auf den Kern dessen übertragen, was Barmherzigkeit meint. Sie kommt allem äußeren Schein zuvor, sie fragt nicht nach Ansehen und Verdiensten. Dieser Film spiegelt die tiefe Sehnsucht danach, dass etwas bleibt, wenn alles fällt, wenn ich nichts mehr vorzuweisen habe, wenn ich alles loslassen muss, was mir Ansehen und Sicherheit gab. Die Rückbesinnung, die Erziehung zur Nachsicht mit den zu Fall gekommenen, ist ein dringliches, nicht hoch genug zu wertendes Gebot, schreibt Granin einer gleichgültig gewordenen Gesellschaft ins Gewissen. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Das ist ein unendlich wichtiger und großer Trostzuspruch. Barmherzigkeit also hat einen unauslöschbaren Ursprung. Gott legt sie mit seinem Namen als der Barmherzige und Gnädige gewissermaßen auch in den Ursprung der Schöpfung. Sie ist die Art, wie Gott regiert, das Regierungsprogramm seiner Liebe, frei, unabhängig in seinem Urteil, allen gleichermaßen zustehend. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. So heißt es in unserem bekanntesten Adventslied, macht hoch die Tür, die Tore macht weit. Da kommt Christus als der Sohn des Barmherzigen in die Welt. Im 9. Kapitel des Römerbriefes stellt sich Paulus der Frage, warum dieses Erbarmen Gottes so unterschiedlich wahrgenommen wird. Warum erscheinen die einen begnadet und beglückt, die anderen ausgeschlossen von seiner Güte? So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Paulus teilt das Fragen aller Menschen und darin unser Fragen. Aber wir lesen ihn falsch, wenn wir herauslesen, Gott hat das alles fest gemacht, alles vorherbestimmt. Die einen gnädig zum Heil, die anderen ohne Erbarmen zur Hölle. Paulus ist vielmehr hier, wenn wir es richtig verstehen wollen, kein Bild, kein Wort zu groß, um zu sagen, an uns ist es nicht, Gottes freie Zuwendung zu erwirken. Er tut es ohne irgendeine Vorgabe oder Vorleistung. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Aber wenn Gott der Barmherzige ist, warum gab und gibt es da so wenig Reden und Tun der Barmherzigkeit? So wenig Erbarmen mit den Erbarmungswürdigen, so viel erbarmungsloses Kämpfen und Streiten, Beschuldigen und Bloßstellen, so wenig Nachsicht mit den zu Fall gekommenen und so wenig Raum, eigene Schuld eingestehen zu dürfen. Geht es auch heute auch darum, dass von uns Christen und Christinnen so wenig und so wenig glaubwürdig von diesem Erbarmen zu hören ist? Hungrige Speisen, Durstigen die Bedürftigkeit stillen, Fremde aufnehmen, nackte kleiden, Kranke besuchen, Gefangenen Gehör schenken, Tote würdevoll begraben. Die 6 bzw. 7 Werke der Barmherzigkeit, wie sie in Matthäus 25 Jesus sagt. Die beeindruckende Elisabeth von Thüringen, die sie in diesem Landstrich vor 800 Jahren nachhaltig in Erinnerung gerufen hat und die ich hier näher kennenlernen darf in diesem Land. Der Schauspieler Lars Eidinger spielt in Der Prediger den Inhaftierten Jan Josef Geißler. Im Interview erzählt der Schauspieler, dass er schon vor langer Zeit aus der Kirche ausgetreten sei. Er habe sie als moralisierend und verurteilend erlebt. Er glaube nicht an ihre Interpretation der Bibel und empfinde sie nicht als stimmig und sogar bigott, also heuchlerisch. Mich stößt die Diskrepanz zwischen gepredigter und gelebter Religion ab, sagt er. Was möchte ich Menschen wie Lars Eidinger gern sagen? Ich sage, ja, es stimmt. Gott kann unter allen Menschen erwecken, die ihm dienstbar sind, auch außerhalb der Kirche, sogar einen, wie Paulus sagt, wie den Pharao. Gott kann an einem wie ihm seine Macht erweisen, damit, wie Paulus vermerkt, mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. Gottes Name ist Barmherzigkeit, und dieser Name reicht über sein Volk, und diese Barmherzigkeit reicht über sein Volk hinaus. Sie ist sein Herrschaftszeichen, sein Zepter über die ganze Welt. Sie wird jedem begegnen, der ihn sucht und der ihm näher tritt. Zu ihr hat er alle berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Und ich sage ja, die Kirche hat oft darin versagt, diese Barmherzigkeit Gottes zu predigen und zu leben. Welch großen Schaden richten Missbrauchsskandale an, wo die Zuwendung zu den Kleinen aufs Schlimmste pervertiert wurde. Welches Bild gibt die Kirche ab, wenn sie Millionen für Bischofspaläste verschleudert, statt für Werke der Barmherzigkeit? Und auf der anderen Seite hat die Kirche oft genug das letzte Gericht an sich gezogen, das Rechten und Richten Gottes, anstelle der Vergebung Verwerfung gepredigt, nicht Gottes Erwählung, nicht Evangelium von Christus, das allen Menschen gilt, sondern exklusive kirchliche Macht und Zuständigkeit. Ein befreundetes Ehepaar aus einer bekennenden christlichen Gemeinschaft verlor ihre älteste Tochter, 12 Jahre alt, Konfirmandin in meiner Gemeindegruppe, bei einem Kletterunfall. Und als die Mutter und Ehefrau darüber in und an der Ehe zerbricht, trifft sie die Missbilligung und das harte Urteil ihrer Gemeinde, auch das Urteil ihrer Familie. Und es dauert lange, bis ihr Ausschluss wieder heilt. Ja, dieses Wort gilt uns als Christen zuerst. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich? Hat nicht dein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu Ehrenvollen und ein anderes zu Nicht-Ehrenvollen Gebrauch zu machen? Ehrenvolles und Schönes, richtig und klar und Dunkles, uns ganz Unverständliches und Schmerzhaftes, ein Geheimnis. Ja, es gibt Gutes und Böses, Falsches und Richtiges. Wir werden unser Leben lang mit Fragen konfrontiert, die unbeantwortet bleiben. Unfassbare Tragik, traurige Schicksale, schuldhaftes Versagen, menschliche Verfehlungen in 1000 Varianten. Der Glaube wird freilich bei Paulus keinen Halt finden, dass die Kirche von einem letzten Urteil reden darf. Im Gegenteil, sie ist die Erste, die weiß, dass sie ganz allein auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen ist. Es ist eine Barmherzigkeit, die auch durch das Dunkel der Welt strahlt als letztes, unauslöschliches Licht. Sie leuchtet uns noch auf unseren letzten Schritten. Die Gefäße zum nicht ehrenvollen Gebrauch, Gott zerschlägt sie nicht. Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte, zur Herrlichkeit. Gott könnte auch anders, aber er tut es nicht. Das ist seine Barmherzigkeit. Aus dem Bekenntnis zu dieser, zu Gottes Barmherzigkeit, folgt notwendig das andere Bekenntnis, dass zu der Furcht, wir könnten von Gott Verworfene sein, kein Anlass, keine Erlaubnis besteht. Denn in der Selbsthingabe Gottes in Jesus Christus am Kreuz, schreibt der große Theologe des 20. Jahrhunderts Karl Barth, in der Selbsthingabe Gottes in Jesus Christus am Kreuz ist das deutlich. dass eben die Verwerfung uns nichts angeht, weil Gott sie sich selber angehen lassen wollte. Das Erleiden dieser Verwerfung ist uns entzogen, weil Gott es selbst auf sich genommen hat. Unser Wollen und Laufen, unser Arbeiten und Verdienen, das sind kleine Ziele, sie bringen uns Erfolge. Wir machen nicht klein, was uns gelingt, was uns Freude geben kann. Aber wir sind Geschöpfe eines barmherzigen Gottes, der uns gerade nicht danach beurteilt, was wir darstellen und vollbringen. Da wird für uns und hoffentlich auch für Menschen in unserer Gesellschaft der Blick frei für einen tieferen Sinn. Das lässt uns hoffen. Hoffen auf ein lohnendes Ziel mit unseren Widersprüchen, mit unserem Leiden und unseren Grenzen. Manche Fragen können wir nicht beantworten, aber wir geben nicht auf zu fragen, wie es besser werden kann mit uns, unseren Mitmenschen, unserer Stadt, unserer Welt. Daniel Granin hatte 1987 über mangelnde Barmherzigkeit zu klagen. Sie arbeiten in einer Klinik, ich habe das Beispiel genommen. Die Arbeit der Pflegerin, der Krankenschwester ist heutzutage womöglich die menschenfreundlichste Tätigkeit, bei der nicht die Bildung die Hauptsache ausmacht, sondern die seelischen Qualitäten des Menschen. Hier werden Geduld, Güte, Freundlichkeit verlangt. Eigenschaften, an denen es der gesamten Medizin mangelt. 1987 in der Sowjetunion, ein Wort für uns heute. Es mag so nicht zutreffen, aber es mag uns mahnen. Barmherzigkeit, ein schwaches Geschöpf. Ein Tun in der Regel ohne große Öffentlichkeitswirksamkeit. Sie scheint nicht viel, manchen entbehrlich. Aber in Wirklichkeit ist sie doch alles. Ziel und Sinn unseres Lebens. Gott helfe uns darin, sie zu tun. Amen.